nochmal ein herzliches Willkommen. Guten Morgen von meiner Seite. Nachdem jetzt ja zwei Pastoren unter uns weilen, muss ich gucken, wo ich bleibe. Spaß. Nein, ich hab's angeboten, weil ich wusste, dass Joachim und die Miriam auch zum Heiko einen Bezug haben und sie unbedingt auch jetzt bei der Ordination dabei sein wollten, dass ich dann am Sonntag den Predigtdienst übernehme. Ja, ich habe das Privileg, wenn ich hier vorne sitze, einfach mal auf dieses wunderschöne Dekobild zu schauen. Ich finde es extrem ausdrucksstark, nachdem der Adler ein bisschen nach hinten rücken musste vorher. Aber ich dachte, ja, unglaublich, wenn der Heilige Geist nicht wirkt, dann geht es uns so wie den Jüngern, nachdem Jesus weg war. Die saßen dann in ihren Räumlichkeiten und haben gewartet, bis was passiert. Und dann kam der Geist Gottes zu Pfingsten und dann ging's los. So warten wir einfach auch. Ich denke, der Heilige Geist ist elementar, einfach auch für uns im Glauben. Ich habe vom Thema, ich rück mal ein bisschen auf die Seite, von der Überschrift mal Folgendes überlegt. Ich nenne es mal die Macht der Demut. Das ist ein bisschen ein Wortspiel. Es klingt in erster Linie vielleicht ein bisschen seltsam. Was hat Demut mit Macht zu tun? Vor allem das Wort Macht ist ja jetzt nicht unbedingt so positiv in einer heutigen Zeit. Aber ich denke, da steckt mehr dahinter wie nur eine Kraft. Da ist viel mehr, was wir daraus lernen können. Und wenn wir Demut leben, ich glaube, da passiert unheimlich viel, ob wir es jetzt in erster Linie mal wahrhaben wollen oder nicht. Aber da steckt was dahinter. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Ist gut hell. Das habe ich gefunden. Das ist eine Szene aus, ich glaube, es ist im italienischen Parlament. Die hatten einen kleinen Disput. Und dann wurde dann mit Argumenten, nachdem es nicht mehr weiterging, wurden die Fäuste eingesetzt. Und ich dachte, ja, gewissermaßen ist das für mich so ein bisschen ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Dass wir ein Problem haben mit Demut. Wir fordern unsere Rechte ein. Wir wollen schauen, dass wir im Leben nicht zu kurz kommen. Und manchmal denke ich, dass wir vielleicht früher noch ein bisschen entspannter waren, aber wenn man mal sieht, was heute so abgeht, dass jeder auf die Straße geht und recht aggressiv seine Rechte einfordert und teilweise auch dann zu Gewaltmitteln greift, das ist schon beängstigend. Und ich denke, das sollte uns zu denken geben. Die Macht der Demut. Irgendwie passt es nicht zusammen, aber wenn man mal in der Bibel nachliest, da kann man eventuell doch etwas Erstaunliches entdecken. Hinter dem Begriff Demut steckt doch mehr, als es auf den ersten Blick vielleicht erscheint. Und ich möchte heute mal den Begriff Demut vielleicht so ein Stück weit neue Bedeutung geben und zeigen, dass man dadurch auch in der Lage ist, Siege in seinem Leben zu erringen. Wer kennt es nicht? So der berühmte Spruch der Eltern aus den Kindertagen, wenn man sich mal wieder so richtig ordentlich gezofft hat. So ungefähr, ja, jetzt gebt dem anderen mal die Hand und vertragt euch wieder. Und ich kann mich erinnern, so als kleiner Stöpsel, das tut kurz weh. Und meistens hat man die Arme verschränkt und schmollt. Ja. Aber wenn man es doch dann tut, dann merkt man, da kommt auch der innere Friede wieder. Und was als Kind vielleicht noch leichter ging, merkt man schon, dass man als Erwachsener doch seine Probleme hat in puncto Vergeben und Verzeihen. Und es fällt einem eher schwerer. Und schließlich geht es ja auch um Recht haben, um Sieg, um Niederlage, um Ehre. Und trotzdem, glaube ich, weiß eigentlich jeder, der mal in so einer Gruppe arbeitet oder im Team sich befindet, wenn man in Entscheidungen oder in Findungsphasen feststeckt, da kommt irgendwann der Moment, wo es darum geht, dass jetzt irgendeiner nachgeben muss, damit ein Prozess nicht endet oder festhängt, sondern dass die nächste Phase einer Entwicklung erreicht werden kann. Und die Bibel erzählt viel von solchen festgefahrenen Situationen und wir haben auch schon oft darüber gepredigt, wer sich noch erinnern kann. Wenn wir von Demut oder auch von Loslassen sprechen, dann hat es auch immer etwas mit Vergebung und Verzeihen zu tun. Und dann erleben wir tatsächlich auch diesen Seelenfrieden, der uns einholt in dem Moment, wo wir zurückstecken und dem anderen sozusagen freisprechen oder ihm auch was vergeben. Aber ich glaube, es passiert auch was anderes, wie wir heute noch in der Predigt hören werden. Ich glaube, in dem Moment, wo wir auf der einen Seite etwas loslassen, wird auf der anderen Seite etwas freigesetzt. Dinge verändern sich und Prozesse werden beeinflusst. Aber leider verhält es sich so, dass wir oftmals erst im Sichtbaren auf etwas verzichten müssen, damit dann im Unsichtbaren eine Wirkung erzielt wird, die dann früher oder später auch offenbar wird. Das ist so ähnlich, als ob ich was kaufe und im Voraus bezahle mit dem Glauben, dass der Verkäufer auch die Ware verschickt, die dann irgendwann bei mir ankommt. Und der Bibeltext, an dem wir uns heute orientieren, also es war für mich schon eine kleine Herausforderung, sodass man ihn vielleicht auch am liebsten mal übersehen würde, wenn er nicht tatsächlich so drinstehen würde. Und eigentlich geht es in erster Linie um eine ganz einfache zwischenmenschliche Geschichte. Aber es geht dabei um viel mehr als nur um Streit, wie wir gleich feststellen werden. Paulus schreibt nämlich den Korinthern dazu ein paar interessante Zeilen. Und dabei geht es mir im Wesentlichen um zwei Aspekte oder Punkte, die hier eher zwischen den Zeilen auftauchen. Wir lesen aus 1. Korinther 6, die Verse 1 bis 8. Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen, und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt uns dies gegenüber den Brüdern. Für mich ein Klassiker unter den frommen Gemeindegeschichten. Und ich denke, man müsste eigentlich froh sein, dass wir mit solchen Berichten aus der Bibel konfrontiert werden. Weil es zeigt uns, dass sich das menschliche Verhalten und das Miteinander über die Jahrtausende eigentlich nicht verändert hat. Und wir sind nicht besser geworden, noch haben wir aus der Menschheitsgeschichte irgendwas gelernt. Und dabei ist es egal, ob wir uns in unterschiedlichen Religionen oder unterschiedlichen ethischen Ansichten bewegen. Im Gegenteil, manchmal glaube ich, dass wir uns in unserem Verhalten im Miteinander eher rückwärts bewegen. Vielleicht war es früher einfacher, miteinander auszukommen, einen Kompromiss zu finden, was heute eigentlich auch immer schwieriger ist. Und dass wir anstatt uns im gegenseitigen Respekt einander wertschätzen und ehren, auf unser Recht pochen und beharren. Ich denke, diese Geschichte kann heute noch 1:1 genauso aktuell erlebt werden. Was mich an diesem Text einmal fasziniert, das ist die Tatsache, dass Paulus hier an die Gemeinde in Korinth schreibt. Und interessanterweise richtet er seine Zeilen nicht an irgendwelche Heiden oder Andersgläubige. Nein, es ist an die Gemeinde gerichtet, also an uns, an gläubige Christen. Menschen, die bereits Jesus nachfolgen. Was könnte passiert sein? Es scheint so, als ob eine Partei behauptet, im Recht zu sein und verteidigt die Argumente. Und schlussendlich muss wohl ein Gericht über die ungeklärten Verhältnisse entscheiden und ein Machtwort sprechen. Ich frage mich, kommt uns so ein Verhalten nicht irgendwie bekannt vor? Und warum prangert Paulus diese Art des Umgangs hier miteinander so vehement an? Mir sind dann so ein paar Gedanken dazu eingefallen, zu diesem Text. Ich glaube, wir verhalten uns so, weil die Gesellschaft sich so verhält um uns herum. Das färbt irgendwie ab. Aber das Blöde daran ist, die Welt um uns herum, die schaut uns leider dabei zu. Und sie denkt sich, warum sollen wir an Gott glauben und unser Leben ändern, wenn die Christen sich nicht anders benehmen wie wir? Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem Leben unter Jesu Herrschaft oder einem Leben ohne Gott? Und da sind wir einfach kein gutes Vorbild, wenn wir ständig auf unser Recht beharren und es dann von den anderen einfordern. Wobei man natürlich beachten muss, es gibt Grenzsituationen, wo es durchaus angebracht ist, auf Gerechtigkeit und Wiedergutmachung zu pochen, es einzufordern. Aber das ist ein anderes Thema. Man muss sich auch fragen, was erreiche ich denn, wenn ich bei Streitigkeiten auf meinem Standpunkt beharre? Jedenfalls vielleicht erstmal kurzfristig ein gutes Gefühl. Ketzerisch könnte man jetzt fragen, wozu muss ich denn so penetrant auf meinen Standpunkt beharren? Fühle ich mich sonst zurückgesetzt oder hat es was mit meinem Selbstwertgefühl zu tun? Auf jeden Fall, glaube ich, werden sich langfristig Fronten verhärten, wenn wirklich keiner nachgibt. Und ich verliere dadurch wahrscheinlich wertvolle Beziehungen und schlimmer noch vielleicht gute Freunde und sogar ein Ziel aus den Augen. Und ich glaube auch, mein geistliches Wachstum wird blockiert. Ich bleibe dieser Haltung im Konfliktfall ganz einfach irgendwie auf der Strecke und entwickle mich geistlich nicht mehr weiter. Wenn ich es gewohnt bin, immer Recht haben zu wollen und es versuche durchzusetzen, ich glaube, dann werde ich irgendwann verlernen, Gottes Stimme zu hören. Und Gott redet ganz oft zu mir durch andere Menschen und Situationen, die mir immer wieder im Alltag begegnen. Interessanterweise habe ich dann beim Lesen von diesem Textabschnitt zwei Gedanken besonders beschäftigt. Ich glaube, dieser Text, der ist im Grunde unglaublich spannend und hat auch so eine weite Tragweite, die sich im ganzen Vers widerspiegelt, wenn man sich da mal mit befasst. Und für mich war dann irgendwann die Grundfrage, die ich mir gestellt habe, wozu soll ich also sogenannte Ungerechtigkeit tolerieren? Wozu soll ich denn nachgeben? Also wozu soll ich tatsächlich sagen, okay, ich lasse jetzt los, ich beharre nicht mehr auf dem, was ich jetzt denke, was ich für richtig halte, ich gebe den anderen frei. Und diese Frage lässt Paulus zum Schluss irgendwie offen. Man könnte jetzt sagen, ja klar, um des lieben Friedens willen. Aber das wäre mir hier als Antwort persönlich gesagt zu wenig. Und ich habe für mich erkannt, ich nehme die Antwort gleich mal vorne weg, dieses Wozu brauche ich eine Antwort, damit ich in Frieden damit umgehen kann. Und die Antwort ist für mich, erstens, um ein höheres Ziel zu erreichen, beziehungsweise um Gottes Ziel zu erreichen. Und der zweite Aspekt, den schiebe ich gleich hinterher, der einzige Schlüssel dazu ist Demut. Und das Unglaubliche daran ist, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Das kann man nicht trennen. Man könnte es auch immer ganzen Satz kombinieren. Um ein höheres geistliches Ziel zu erreichen und um Gottes Plan für mein Leben zu erfüllen, brauchen wir den Schlüssel der Demut oder besser gesagt des Zerbruchs. Keine Selbstanstrengung oder eigene Kraft kann dieses Ziel erreichen. Und interessanterweise in diesem Korinther-Text gibt Paulus hier noch einen ganz kurzen Einblick auf unsere zukünftige Aufgabe in der Ewigkeit hin. Wir sollen einmal in der Lage sein, über Engel zu richten. Und trotzdem bekommen wir es hier auf Erden nicht mal hin, über unsere irdischen Angelegenheiten weise zu entscheiden. Sollte uns im Blick auf die Ewigkeit und unsere zukünftigen Aufgaben eigentlich zu denken geben. Und vielleicht müssen wir tatsächlich erstmal eine Denkblockade zerbrechen. Warum? Weil kein Mensch in erster Linie gerne verliert, beziehungsweise einen Verlust in Kauf nimmt. Aber ich glaube, wenn wir im Leben vorwärts kommen wollen, ob es jetzt im Alltag ist, in der Familie, aber auch in unserem Glaubensleben, dann kommen wir manchmal nicht drum herum, nachzugeben, um der Entwicklung nicht im Wege zu stehen. Man könnte auch tatsächlich sagen, es muss etwas in meinem Leben vielleicht zerbrechen, damit was Neueres, was Schöneres entsteht. Und ein Investor denkt übrigens ganz ähnlich, denn dieser sieht in seiner Investition, die ja erst einmal einen vordergründigen Verlust darstellt, logischerweise irgendwann einen nachhaltigen Gewinn, der zu einem späteren Zeitpunkt dann auch sichtbar wird. Die Macht der Demut. Ich habe diese Überschrift so gewählt, weil ich davon überzeugt bin, dass echte Demut etwas Gewaltiges auslösen kann, wenn wir diesen, sage ich mal, Glaubensschritt wagen. Und dann erleben wir heimlich nicht nur die Kraft Gottes dahinter, sondern auch seine Macht, die durch uns wirkt. Aber wie können wir unsere Denkblockade lösen, um zu glauben, dass wir vordergründig nur verlieren, wenn wir auf etwas verzichten? Ich glaube, ein Blick in die Bibel ist ja mal wieder durchaus hilfreich. Und ich habe geschaut und festgestellt, es gibt unheimlich viele Situationen, wo Gott etwas ganz Bedeutendes in die Wege geleitet hat, und er Menschen dazu gebraucht hat, bei denen erstmal etwas zerbrochen werden musste. Und interessanterweise, einer der bedeutendsten Ereignisse in unserer Geschichte des Christentums, das sich mit Demut oder Nachgeben zu tun hat, das ist vor ca. 2000 Jahren passiert. Stellt euch vor, im Himmel sitzt die komplette göttliche Ratsversammlung zusammen. Also sprich Gott, seine Engel, die ganzen Wesen, die wir kennen. Und sitzen sie zusammen, debattieren darüber, beraten, wie man mit der schuldbeladenen Menschheit und ihrem drohenden Untergang umgehen soll und ob es nicht besser ist, am besten alles zu vernichten und nochmal neu anzufangen. Und dann stellt Gott die alles entscheidende Frage in den Raum. Die könnte ungefähr so lauten: Wer von uns verlässt jetzt das himmlische Reich und stirbt stellvertretend für die Sünde der ganzen Menschheit? Als allerletzte Möglichkeit der Rettung. Wer gibt jetzt nach, verlässt seine ganze Herrlichkeit und seine himmlische Positionen? Und ich könnte mir vorstellen, langes Schweigen, jeder schaut sich an, vielleicht betroffen. Und dann hat sich einer gemeldet. Und Jesus Christus hat nachgegeben und hat sich geopfert. Nachgeben für ein höheres Ziel. Jesus hat es vorgemacht. Wir haben es erkannt, wir haben es für uns angenommen. Und trotzdem halten wir uns im Alltag immer wieder krampfhaft an Dinge fest, die wir nicht loslassen wollen, um ja nichts zu verlieren. Das ist eine Herausforderung, wenn wir vielleicht betroffen sind, wenn wir erkennen, wir müssen loslassen, aber das Ergebnis noch gar nicht verstehen. Ich frage mich, was sollten wir etwas opfern, damit unsere Freunde, Nachbarn, Verwandte oder Arbeitskollegen zum Beispiel etwas von der Liebe Christi erfahren? Ich möchte dann zwei Beispiele aus der Bibel und ein interessantes Beispiel aus der letzten Zeit mal deutlich machen, wie Menschen in solchen Situationen mit Demut konfrontiert wurden und welcher Glaube daraus resultierte, damit eben dieses höhere Ziel erreicht werden konnte. Eines der Stellen, wo mich total beschäftigt hat, ist Mose. Im 4. Mose 12, da lesen wir folgende Begebenheit. als das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten durch die Wüste zog. Miriam und Aaron machten Mose Vorwürfe, weil er eine Äthiopierin geheiratet hatte. Sie sagten auch: So spricht der Herr etwa nur durch Mose? Hat er nicht auch durch uns geredet? Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhaltender Mann, der demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt war. Aber der Herr hatte gehört, was Aaron und Miriam gesagt hatten. Auf der Stelle befahl er den beiden und Mose: Geht zum heiligen Zelt. Die drei gehorchten. Der Herr kam in der Wolkensäule herab, stellte sich an den Eingang des Zeltes. Er rief Aaron und Miriam und sie traten vor. Dann wies er sie zurecht: Hört, was ich euch sage. Wenn ich einem Propheten unter euch etwas mitteilen will, erscheine ich ihm in einer Vision oder spreche im Traum zu ihm. Mit Mose aber rede ich anders, denn er ist mein treuer Diener. Ihm habe ich mein Volk anvertraut. Ich rede mit ihm von Angesicht zu Angesicht, nicht in geheimnisvollen Bildern, sondern in klaren Worten. Er darf mich sogar sehen. Wie könnt ihr es da wagen, ihn anzugreifen? Nach diesen Worten entfernte sich der Herr voller Zorn. Was will uns diese Begebenheit hier vor Augen führen? Ich frage mich, wie würden wir reagieren, so als Außenstehende, wenn sich vor unseren Augen so ein verbaler Schlagabtausch abspielen würde? Was wäre wohl passiert, wenn Mose begonnen hätte, gegen Aaron und Miriam verbal zurückzufeuern? Wir müssen uns in die Situation das so vorstellen: Die Miriam hatte eine Leiterschaftsposition innerhalb des Volkes. Das kommt an den Texten so nicht raus. Und der Aaron genauso. Und es war der harte Kern, der Führungskern vom Volk. Und die stehen jetzt vorne und haben genau diese Situation vor sich. Und jetzt können wir uns mal Gedanken machen, was würde passieren, wenn sich Mose jetzt gewehrt hätte. Was denkt ihr, was wäre passiert? Irgendeiner von euch eine Idee? Da streckt sich jemand. Halt, haut. Ich wiederhole mal kurz, also du sagst, das Volk wäre zerrissen worden, wer hätte sich gespalten, sage ich mal. Es wären Parteien entstanden. Genau, auf den gleichen Gedanken bin ich auch gekommen. Ich glaube, folgendes Szenario wäre tatsächlich passiert. Mose verteidigt sich, redet sich raus, redet sich in Rage, bringt seine Argumente. Miriam verteidigt sich, Aaron verteidigt sich und die Anhänger würden sich um sie scharen. Die Fronten verhärten sich und irgendwann wäre das Volk tatsächlich gespalten und schlimmstenfalls würden sie sich vielleicht sogar trennen. Kommt uns alles irgendwie bekannt vor. Ich glaube, für den Heilsplan Gottes wäre das das Super-GAU gewesen. Aber Mose schweigt. Und jetzt kann Gott eingreifen. Und sein Machtwort wird für alle sichtbar und eint das Volk für die weitere Reise. Mose schwieg quasi für ein höheres, weitreichenderes Ziel. Diese Macht der Demut zeigt sich also in Gottes direktem Eingreifen, nachdem Mose zu den Vorwürfen geschwiegen hat. Ich musste bei diesem Beispiel unwillkürlich an Hebräer 10,31 denken, wo es steht: Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und ich dachte, ein Glück, leben wir aus der Gnade heraus. Ich glaube, für Mose war es in dem Moment nicht wirklich einfach, zurückzustecken und zu schweigen. Weil wer die Stellen ein bisschen kennt und auch die Textstelle über Mose, der weiß, Mose konnte nämlich sehr jähzornig werden. Und von dem her ist es, glaube ich, schon ein Wunder, dass er sich wirklich zurückgehalten hat. Ein weiteres Beispiel aus dem Neuen Testament fand ich dann bei Paulus, seinem Brief an Philemon. Da verwendet er sich interessanterweise für einen entlaufenen Sklaven, der dem Philemon gehörte, und macht dabei folgende Aussage. Ich lese es mal kurz vor. Ich bitte dich für mein Kind, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück, du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen tragen werde. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich es nicht tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst, nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Und jetzt kommt die Zeile. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle es mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Der große Gelehrte Paulus, der den Respekt und Ehrfurcht allein durch seine Position und Gelehrtheit innehat und zahlreiche einflussreiche Menschen in seinen Bann zieht, verbirgt sich ausgerechnet für einen Sklaven und ist sogar bereit dafür zu bezahlen. Wozu? Ich glaube, weil er das Potenzial eines Jüngern Jesus sieht, das voll und ganz zur Geltung kommen soll. Onesimus hat sich unter Paulus wahrscheinlich im Gefängnis bekehrt und ist Paulus quasi wie ein Bruder geworden. Und welche Hingabe und Demut, wenn ein Bruder für den anderen, der in einer tiefen Sorge steckt, um Gnade bittet. Normalerweise wäre ein entlaufener Sklave bei seiner Verhaftung sofort hingerichtet worden. Und Paulus war bereit, alles zu geben, damit etwas Neues zur Entfaltung kommt. Was wäre wohl passiert, wenn Paulus den Brief nicht geschrieben hätte? Wer weiß, was Gott noch mit dem Sklaven Onesimus vorhatte. Die Bibel berichtet jetzt leider nichts weiteres über den Onesimus. Allerdings gibt es wohl eine Legende, dass der Onesimus irgendwann Bischof von Ephesus oder Byzantinum geworden ist und wahrscheinlich dann irgendwann den Märtyrertod erlitten hat. Noch ein Beispiel zu diesem Thema, was mich sehr beschäftigt hat. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Das sieht nicht besonders toll aus. Ist ein aktuelles Bild. In der Stadt Karakosch, das sagt euch wahrscheinlich nichts. Die liegt im Irak. Da haben bis zur Eroberung durch den IS im Jahr 2014 rund 50.000 Einwohner gelebt. Meist assyrische und chaldäische Christen und 2 bis 3 muslimische Familien. Und zu dem Kloster aus dem 6. Jahrhundert, den 10 weiteren Kirchen der Stadt und einer Kathedrale gab es noch die sogenannte Tawid-Moschee, die extra für die Muslime durch Saddam Hussein noch gebaut worden war. Nach der Eroberung im Juli 2014 durch den IS wurde die Stadt in einer Art Triumphzug komplett dem Erdboden gleichgemacht. Inklusive dem Kloster und sämtlichen Kirchen. Der ganze Hass des IS wurde in der Stadt sichtbar, einfach auch auf Andersgläubige, in diesem unvorstellbaren Ausmaß. Nur die Tawid-Moschee, die blieb unversehrt. Nach der Rückeroberung der Stadt durch die NPU, das ist eine christliche Miliz, die durch die Amerikaner unterstützt wurde, hat der Oberbefehlshaber Abu Habib, so hieß er, den Befehl erteilt, die Moschee zu verschonen. Er sagte wörtlich: Auch wenn all unsere 10 Kirchen zerstört wurden, will ich, dass die Moschee unversehrt bleibt. Wenn wir sie jetzt zerstören, dann haben die Extremisten gewonnen. Wie wir inzwischen wissen, rollt die Erweckungswelle durch die arabische Welt. Und immer mehr Muslime begegnen Jesus und treffen eine Entscheidung für ihn. Und ich frage mich, was wäre wohl passiert, wenn sich die Christen jetzt gerecht hätten und ihrerseits ihren verständlichen Hass an den Muslimen ausgelassen hätten. Ich frage mich, welchen Preis wäre ich bereit zu zahlen, damit Gott durch mich Geschichte schreibt, in meinem Alltag, in meiner Familie oder in meinem Umfeld. Ich möchte uns einfach Mut machen und die Predigt schließen mit einer Werbekampagne einer bekannten deutschen Automarke. Da habe ich noch ein Bild. Mir hat das Slogan so gefallen: Umparken im Kopf. Weil ganz oft glaube ich nämlich, dass wir tatsächlich im Kopf umparken sollten. Ich glaube, um Gottes Handeln und Wirken zu verstehen, braucht es immer wieder ein neues Hinterfragen unseres eigenen Denken und Handelns. Wir verlassen uns oft zu schnell auf unsere eigene begrenzte Erfahrung und Denkweise, weil es uns Sicherheit bietet. Aber um vorwärts zu kommen, müssen wir den Schritt oftmals auch ins Ungewisse wagen. Ich glaube, wenn wir Ungerechtigkeit erdulden, um des Friedens willen, wird Gott unsere Gerechtigkeit wiederherstellen. Auch wenn es vielleicht vordergründig noch gar nicht bemerkbar ist. Aber es wird sich etwas in unserem Umfeld verändern. Fordert dich Gott gerade heute heraus, etwas loszulassen, damit in seinen Augen etwas Besseres oder was Neues passieren kann? Wenn Gott mit dir was vorhat, dann wird er dich auch dazu bereit machen. Und dann kann es auch bedeuten, nachzugeben, um eben dieses höhere Ziel zu erreichen. Und wenn du das Gefühl hast, dass Gott etwas in deinem Leben verändern möchte, dann hast du übrigens die Chance, auch mal für dich beten zu lassen. Entweder nach dem Gottesdienst oder im hörenden Gebet an entsprechenden Terminen, immer donnerstags. Ich habe die Überschrift bewusst gewählt, die Macht der Demut. Weil ich glaube, wenn wir diesen Korinthertext unter diesem Aspekt lesen, dass wir durch Demut in Gottes Augen etwas Gewaltiges durch ihn auslösen, dann lässt sich der offensichtliche Verlust auch leichter verschmerzen. Dann ist Demut tatsächlich der Schlüssel zum Gewinn. Amen.